Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Haben wir gelesen, wir sind immer noch mitten im Thema Glaube am Montag. Wie kann Glaube ganz in unserem Alltag ganz praktisch werden? Und in dem Unterthema dazu, wo wir uns seit ein paar Wochen angefangen haben zu überhalten, was hat es zu tun ganz konkret auch mit unserem Familienleben, mit den Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir am nächsten sind, auf denen wir manchmal fast drauf sitzen, so entfernungsmäßig, wo man nicht immer abhauen kann und sagen, gut, es ist vorbei. Da, wo wir ganz eng beieinander sind, und da ist es plötzlich gar nicht mehr so einfach, wie wenn man es hier so mal geschwind liest. Ich habe mir heute einen Interviewpartner eingeladen, der davon sicher auch einiges erzählen kann, das ist der Freddy. Ich freue mich, dass du so mutig warst, meine Anfrage anzunehmen. Freddy, komm zu mir aufs Sofa. Du musst halt bloß da drüber Platz nehmen, weil da drüber wird es, glaube ich, ein bisschen heiß mit meinem Mikrofon, dann hört es sich wieder komisch an. So, Freddy, du hast 4 Kinder und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da deine Kinder normale Kinder sind, wird es sein wie bei den meisten anderen, dass sie halt manchmal brav und manchmal bloß fast brav sind. Kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, immer zu sagen, nee, zornig, kein Thema bei mir. Wie ist das so im praktischen Leben mit Kindern?
Also ich denke, ich bin die richtige Besetzung für diese Couch heute, weil es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern Zorn ist wirklich ein Thema bei mir. Und dieser Zorn kommt auch oft hoch. Und wie du sagst, mit 4 Kindern ist es nicht immer ganz so einfach. Also der Zorn ist schon real und in meinem Leben vorhanden.
Ja, das heißt, da gibt es so Punkte, ich habe das jetzt so ein bisschen auch auf Kinder bezogen, ne? Aber ich denke, das ist so ein Punkt, wo das oft rauskommt, wo sie vielleicht auch wissen, so ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, so, damit da was passiert. Jetzt ist das natürlich nicht so, dass man gerne zornig ist und sagt, ja gut, ist halt so, sondern dass du ja auch versuchst, daran zu arbeiten. Und das hätte mich interessiert, was gibt es da so Dinge, wo du sagst, da habe ich was gefunden, das hilft mir, dann in diese Situation einfach ein bisschen kühleren Kopf zu behalten.
Also was mir ganz wichtig ist, ist einfach zu sagen, dieser Zorn ist natürlich in der Familie da, aber er kann auch außerhalb von der Familie einfach stattfinden. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch, wenn mir was stinkt, dann muss ich das sagen. Oft sage ich das einfach auch ohne meinen Kopf einzusetzen. Meine Frau sagt dann immer, Freddy, hättest du den Mund gehalten, dann müsstest du dich nicht wieder entschuldigen. Ich sage, Lob und Dank hat Gott mir doch auch die Fähigkeit gegeben, mich zu entschuldigen und den Weg wieder zu den Leuten hin zu suchen. Es ist einfach so bei mir, dass ich manchmal einfach Zorn ausschalte und mir dann die Zunge übergeht. Da werde ich auch oft an Menschen schuldig. Aber wie gesagt, Gott hat mir dann auch wieder die Fähigkeit gegeben, mich zu entschuldigen. Natürlich sind die Worte dann schon gesprochen. Ich habe schon Menschen verletzt damit. Aber ich hoffe, dass dann einfach Gott diese Menschen dann einfach auch wieder anrührt und dass sie sehen, dass ich es ernst meine. Und das ist mir auch bei meinen Kindern wichtig. Ich werde da ungeduldig. Wenn ich 4-5 Mal was sage, dann bin ich kurz vorm Ausflippen. Das ist ganz klar.
Ich glaube, da können sich manche Eltern hier durchaus mit identifizieren.
Und das Komische ist ja manchmal, dass man sich dann ja auch so im Recht fühlt und denkt, ich habe jetzt das Recht, zornig zu sein. Ich darf jetzt auch wirklich die Sau rauslassen, weil ich kann mich nicht mehr bremsen, gell? Aber ich schieße da oft einfach auch übers Ziel hinaus. Und dann wird es mir einfach, bin ich froh oder auch dankbar, dass ich dann weiß, wenn ich wirklich Mist gebaut habe, weil so wie dann meine Kinder mich zum Zorn gebracht haben, werde ich auch wieder an ihnen schuldig. Und dann bin ich einfach froh, dass ich einfach auch zu ihnen hingehen kann und sage, Entschuldigung. Mir ist das ganz wichtig in meiner Rolle auch als Vater, dass ich mich nicht irgendwo auf den Sockel stelle und sage, hey, das, was ich tue, ist vollkommen richtig und ich bin da autark und bin da autonom drin, sondern dass ich auch sage, hey, ich bin auch an euch schuldig geworden und es war nicht in Ordnung, mein Verhalten. Dass sie einfach sehen, hey, unser Papa hat zwar seine Fehler, das dürfen sie auch gern sehen, aber er kann sich auch dafür entschuldigen und er kann auch wieder den Weg zu uns hinsuchen.
Ja, das war jetzt natürlich super, mal gleich meine nächste Frage auch noch beantwortet. Was macht man denn dann, wenn man tatsächlich zornig geworden ist und über die Stränge geschlagen hat? Was mich aber schon noch interessieren wird, wäre so, ich denke mal, ich sage, da können sich andere Eltern auch mit identifizieren, ich vermute mal, so mancher Elternteil, der jetzt gar nicht unbedingt gläubig ist, könnte eine ähnliche Geschichte erzählen. Ne? Die Frage ist, macht es einen Unterschied in all dem, wenn man glaubt? Nimmst du da was wahr, wo du sagst, da ändert mein Glaube dann schon was?
Also wie gesagt, ich befinde mich da voll in der Baustelle. Ich glaube, die Baustelle, die wird auch noch nicht so schnell abgeschlossen sein. Mir ist es wichtig, dass ich dann einfach auch wissen darf, hey, all das, was ich in meinem Zorn vielleicht kaputt gemacht habe, das kann Gott wieder richten. Ich gehe zu Gott und sage, Herr, mach du das wieder gut, den Schaden, den ich angerichtet habe. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich bin nicht froh drüber oder denke, ja, das ist eine Baustelle und die bleibt einfach so, sondern mir ist es ganz wichtig geworden, auch in den letzten Monaten, dass ich da echt drum bete, dass Gott mir mehr Liebe, mehr Geduld schenkt, mehr Sanftmut und auch Barmherzigkeit. Weil das ist auch wieder so was mit Zorn. Zorn bedeutet, mich bringt jemand zum Zorn. Es wird was getan, was mir nicht gefällt, was mich zum Ausflippen bringt. Und da habe ich in den letzten Wochen und so immer wieder Probleme gehabt, wirklich zu sagen, auch zu unseren Kindern, seid doch einfach gehorsam. Und dann sagt mir nur mein Noah zum Beispiel, Papa, so einfach ist es nicht, gehorsam zu sein. Und das habe ich lange nicht verstanden, was er damit eigentlich meint. Und dann ist es mir aber gekommen, Mann, wie sieht es mit meinem Gehorsam Gott gegenüber aus? Und wenn Gott genauso reagieren wird wie ich, dann wären wir alle, wie wir hier sitzen, alle schon längst platt gemacht. Und da ist es mir einfach gekommen, dass es für mich ganz arg wichtig ist, Barmherzigkeit in meinem Leben zu bekommen. Barmherzig mit meinen Kindern und mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und ich selber kann das nicht, sondern muss da von Gott geleitet werden. Mir haben immer wieder Leute gesagt, Freddy, wenn du natürlich darum betest, geduldig zu werden und barmherzig zu werden, wird Gott dich natürlich auch in die Situation hineinführen, um dich da zu prüfen oder dir das beizubringen, um dich zu trainieren. Eigentlich möchte ich da gern drauf verzichten. Ich werde das einfach gerne jetzt schon so.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, dem so geht. Freddy, letzte Worte. Was gibst deine Geschwister so mit, so in ein, zwei Sätze, wo du sagst, das ist das eine Ding, was ich euch gern mitgeben möchte, so aus meiner Glaubenserfahrung raus zu diesem Thema Zorn?
Der Zorn ist was sehr Ungutes, weil da einfach auch sehr viel Falsches gesagt wird. Es gehen einem Worte über die Lippen, die man später bereut, die aber schon ausgesprochen sind. Für mich ist es einfach auch wichtig, dass ich da nicht stehen bleibe und auch an euch gerichtet, dass ihr da nicht stehen bleibt, sondern dass ihr wisst, unser Gott hat die Macht, den Zorn in Barmherzigkeit umzuwandeln, das zu ändern. Und vielleicht sind so einzelne kleine Schritte wichtig, gerade wenn man kurz vorm Explodieren ist, dass man einfach den Raum verlässt und rausgeht. Gelingt mir zwar nicht immer, meistens nicht, aber ich will daran arbeiten. Und dass ich vielleicht in so einem Moment, kurz bevor ich ausflippe, anfange zu beten. Und einfach sage, Jesus, gib mir jetzt die Liebe. Du siehst, wie es in meinem Herzen gerade aussieht. Ich denke, wir müssen da nicht bleiben, wo wir sind, sondern wir können mit Jesus zusammen Schritte gehen und er will uns einfach auch verändern. Und er will mich verändern. Da bin ich froh und dankbar drüber, dass er auch mit mir unterwegs ist.
Damit ist meine halbe Predigt ja eigentlich schon kalt. Vielen Dank, Freddy. Vielen Dank für deinen Mut. Das ist durchaus ein Applaus wert. Ich finde es wichtig und ich finde es mutig. Ich wusste aus Gesprächen von Freddy, dass das ein Thema für ihn ist. Ich habe mit ihm geredet, er war bereit, auch darüber zu reden. Und ich glaube, wir können einander ganz arg helfen, wenn wir auch bereit sind, miteinander auch über unsere Schwäche und Fehler zu reden und damit, was wir gelernt haben von Gott in dem Umgang, in dem Ringen damit. Denn ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die wissen, dass sie Fehler und Schwäche haben, dass sie dran sind, da irgendwie mit Gott dran zu arbeiten und nicht bloß da sitzen und sagen, naja, habe ich halt, dann ist so. Da wäre dann nichts Interessantes zu hören. Ne? Aber in dem Moment, wo du da mit Gott dran bist und Gott dran ist, an dir zu arbeiten und du Dinge lernst von ihm und so, können dir andere auch davon profitieren, von dem, was du gelernt hast in dieser ganzen Sache. Vielen Dank nochmal für den Mut. Und dabei ist es ja eigentlich ein Thema, wo ich glaube, wo alle irgendwie mitreden können. Zorn, wenn ihr zornig seid, das kennen wir doch alle irgendwie, oder? Da hat einer was gesagt, da hat einer was gemacht, das passt mir nicht. Der Puls wird schneller, die Gefäße verengern sich, das Gesicht wird rot, mein Körper schüttet Adrenalin aus und dann geht's richtig los. Das kann man mir schon im Gesicht ablesen manchmal und auch am Rest, dass ich jetzt zornig werde. Und vielleicht ist es ein Punkt, schon mal an dieser Stelle innezuhalten und sich zu überlegen, was da eigentlich dahinter steckt. Es ist ja ganz interessant und verblüffend, dass Paulus, wenn er über Zorn schreibt, das gibt es nochmal eine Stelle im Epheserbrief und dann der Jakobus schreibt auch noch drüber, im Jakobus Kapitel 1, aber dass da nicht steht, werdet nicht zornig. Das steht da nicht. Das ist ja schon mal bemerkenswert, das festzustellen. Und wenn ich merke, wie viel Körperliches da drin steckt und gerade diese Adrenalinausschüttung, das ist ja was, das kommt dann mein Körper in diesen Kampf-Fluchtmodus der Selbstverteidigung. Naja, mich selber verteidigen muss ich vielleicht gar nicht, aber es steckt ja irgendwie dahinter, dass irgendwas, was mir nahesteht, was mir wichtig und wertvoll ist, dass das angetastet wurde. Und allein die Tatsache, dass mein Körper in diese Verteidigungshaltung geht, das ist ja was Gott mir eingebaut hat, als er mich geschaffen hat. Das ist ja nicht, dass das bloß mir so geht, sondern das ist eine Reaktion, die steckt in dem drin, was ich bin als Mensch. So hat Gott das angelegt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, um dem Ganze einfach mal vorauszuschicken. Darin steckt die Veranstaltung, dass Zorn was ganz Natürliches ist und auch an sich zunächst einmal gar nicht unbedingt immer schlecht und falsch sein muss. Es kann was ganz Schlechtes draus werden. Und ich denke, die entscheidende Frage ist nämlich nicht diejenige, werde ich zornig, sondern vielleicht die Frage, warum werde ich zornig? Und dann am allermeisten die Frage, was passiert dann, wenn ich zornig bin? Schau, in der Bibel haben wir zum Beispiel Geschichten wie Jesus, der die Händler aus dem Tempel austreibt. Er kommt rein und was ihm am Herz liegt, nämlich das Haus seines Vaters, im Alten Testament ein ganzes Symbol, auch ganz stark schon symbolisch für die Heiligkeit Gottes, da hat man was ganz anderes draus gemacht. Das geht ihm nahe. Da packt ihn der Zorn. Und das kannst du drehen und wenden, diese Geschichte, wie du willst. Jesus geht mit den Händlern im Tempel nicht liebevoll um. Ja, also wenn er dann die Peitsche vom Tisch reißt und die Stände umschmeißt und dann fliegen die Tauben durcheinander und die Schafe rennen drum und das Geld liegt auf der Straße und die Leute müssen trennen, weil sie sonst eins abkriegen, das ist nicht liebevoll. Ja, das hat mit Pädagogik des 21. Jahrhunderts gar nichts zu tun. Ja, den packt der Zorn. Und wenn du schaust, wie die Evangelien das darstellen, dann ist die allgemeine Feststellung, das ist gut und richtig, was Jesus hier macht. Ja, das muss man einfach stehen lassen. Da kann man nicht sagen, ja, der hätte jetzt, weißt, den Heiligen Geist darum bitten müssen, Herr, gib mir jetzt erstmal Frieden ins Herz. Ja, und dann erstmal ruhig drüber reden. Ich muss da haben, wo ich das vorbereitet habe, denn diese Woche habe ich meinen Mädels abends eine Geschichte vorgelesen. Wir lesen gerade die Bullerbü-Geschichten von Astrid Lindgren, so jeden Abend einzeln. Und da gibt es eine Geschichte, wo also die Lisa, die Hauptheldin dieser Bücher ist, zusammen mit ihrer Freundin, der Britta, das kleine Nachbarmädchen hüten müssen, das Baby. Die haben sich nämlich vorgenommen, wenn sie groß sind, werden sie ganz sicher Kindermädchen. Und das wollen sie schon mal üben. Die Eltern sind weg alle, nur der große Bruder ist noch da, aber der muss sich um die Tiere kümmern und alles. Und jetzt fangen sie also an und sind ganz begeistert und sie haben auch noch eine Weisheit mitgenommen, die sie in der Zeitung gelesen haben. Da stand nämlich drin, mit Kindern muss man immer sanft und ruhig reden. So, den Rest der Geschichte könnt ihr euch ja schon fast denken. Es geht drunter und drüber und der Ton wird immer weniger sanft und immer weniger ruhig. Und zum Schluss sind sie sich gar nicht mehr sicher, ob sie jemals Kindermädchen werden wollen. Ne? Das ist nicht immer drin sanft und ruhig. Es gibt Momente, da packt mich der Zorn und es ist durchaus berechtigt, dass ich zornig bin. Aber dann gibt es auch andere Geschichten in der Bibel. Da gibt es zum Beispiel den Mose, den auch der Zorn packt. Durchaus berechtigt mit diesem Volk, das sich immer wieder von Gott abwendet, das keinen Glauben aufbringt, das so viel Wunder gesehen hat und immer noch nicht bereit ist, auf Gott zu hören. Die ständig aufgeben das Vertrauen auf Gott und jedes Mal wieder anfangen, ja, in Ägypten wäre es doch viel besser gewesen. Und du hast uns hier rausgeführt, um in der Wüste zu verhungern und zu verdursten. Und den Mose packt den Zorn und er nimmt seinen Stock und wo Gott gesagt hat, rede mit dem Felsen und da kommt Wasser raus, da nimmt der Mose den Stock und haut gegen den Felsen und das Wasser kommt raus. Aber Gott ist sauer und sagt, Mose, das war nicht in Ordnung. Du hast dich dazu was hinreißen lassen in deinem Zorn, das nicht so gedacht war. Und die Folgen, die sind groß. Also ich meine, nicht für das Volk, das kriegt Wasser an der Stelle. Aber für Mose, Gott sagt, weil du mir ungehorsam warst, wirst du auch nicht in das Land kommen, in das Versprochene. Das ist heftig, oder? Aber ihr merkt, wie schmal vielleicht auch der Grat ist. Wie gefährlich das ist. Hier, wie dünn die Linie ist zwischen einem Zorn, der durchaus berechtigt sein mag, und dem, was dann passiert, was über die Grenzen hinausgeht. Und dann stellt sich die Frage, wie gehe ich mit meinem Zorn um? Und das kann man ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen tun. Und vielleicht die bekannteste und christlichste Art und Weise, mit Zorn umzugehen, ist, den Zorn runterzuschlucken. Weil ich ja als Christ nicht zornig sein darf. Weil ich ja immer liebevoll sein darf. Weil ich ja 1. Korinther 13 wieder gelesen habe, von der Liebe, ne? Die alles erträgt und alles duldet. Und das ist wichtig und das darf man nicht wegdiskutieren, aber es ist auch nicht der einzige Text in der Bibel. Ne? Und man sollte das Ganze zusammenlesen. Ne? Und dann schlucke ich den Zorn runter, aber was passiert, wenn ich Zorn runterschlucke? Das Erste ist, der taucht relativ bald wieder auf und meistens an der Stelle, wo er nicht unbedingt auftauchen sollte. Was dann auch passiert ist, dass das sich anstaut. Und dass, wenn das nächste Mal was hochkommt, dann kommt eben nicht bloß das kleine bisschen berechtigte Ärger hoch, das ich da gerade hatte, sondern kommt das Ganze hoch. Und dann schlägt Zorn in ganz schnell was um, was wir immer denken, ist das Gleiche, aber was sich durchaus entscheiden lässt, nämlich in Wut. Wut ist wesentlich mehr als Zorn. Zorn, der hat seine Berechtigung. Zorn ist, da ist was passiert und ich ärgere mich über dieses Ding und mein Ärger richtet sich gegen die Person, die das gemacht hat und gegen das, was passiert ist. Wut heißt, ich schieße wild um mich in alle Richtungen. Ich lasse das so richtig raus. Und wer gerade vorbeikommt, der hat Pech, der kriegt was ab. Das ist ein Unterschied. Das hat auch mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Ja? Aber das ist das, was meistens rauskommt, wenn sich Zorn angestaut hat. Dann kommt Wut raus. Und vielleicht haben mich irgendwelche Leute 100-mal aufgeregt mit irgendeiner Kleinigkeit und ich habe es jedes Mal geschluckt. Und dann kommt ein anderer, der macht einmal was. Das war vielleicht gar nicht böse gemeint. Das war vielleicht im Verhältnis ganz klein. Aber das ist der eine Tropfen, sprichwörtlich, der das Fass zum Überlauf bringt. Und der kriegt alles ab, was die 100 anderen abkriegen sollen hätten. Alles auf einmal. Und der weiß nimmer, was jetzt los ist. Oder vielleicht bleibt der Zorn auch unten. Aber wenn er unten bleibt, dann verbraucht er wahnsinnig viel Energie, um ihn unten zu halten. Energie, die ich einsetzen könnte, um mein Leben mit Gott zu gestalten, was Positives draus machen. Da kriegen Menschen Magengeschwüre, da fallen Menschen in Depressionen. Da geht alles Mögliche schief, wenn Zorn einfach unten bleibt. Was mache ich dann mit meinem Zorn? Wenn ihr zornig seid, schreibt Paulus, versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Aber das Erste und Wichtigste, was da einfach drinsteckt, ist, wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Das heißt, da kommt schon irgendwas raus. Irgendwas, denn dieser Zorn, der hat ja seinen Grund. Der ist ja nicht grundlos, einfach so, weil ich halt ein schlecht gelaunter Mensch bin oder sonst was. Es passiert was, es kommt eine Reaktion und diese Reaktion hat durchaus auch ihren Platz. Aber vielleicht das Erste, was mir einfach als Regel merken muss, ist, ich muss mich im Griff haben da irgendwo. Zorn darf nicht grenzenlos werden. Und ich meine, wir kennen ja genug Beispiele. Ne? Ihr Eltern, die Kinder machen zum 100. Mal nicht, was gesagt worden ist. Dann wird es noch angelogen und keiner war's. Dann kommt der Brief vom Lehrer, weil die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Und da könntest du sicher die Liste fortführen, wenn du Kinder hast. Ne? Das ist übrigens ganz interessant auch, und der Kommentar vom Jonah war es oder vom Noah? Vom Noah, das sei gar nicht einfach zu gehorchen. Ist ja ganz interessant in dem Zusammenhang, wenn man sich den anderen Text im Epheserbrief anschaut, wo es um Zorn geht. Da schreibt der Paulus dann was ganz Interessantes. Epheser 6 schreibt er, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es Gott, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jetzt bin ich schon hier irgendwie weitergesprungen, da sind wir noch nicht. Aber dann kommt das Ganze hier, das einzige Gebot mit einem Segen dazu, wenn man es macht. Ne? Das erste Gebot mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. So, das ist ja gut. Ne? Solltet unsere Kinder vielleicht öfters mal lesen, den Text. Ja? Vielleicht soll ich statt Bullerbü einfach jetzt jeden Abend mal 10-mal hintereinander Epheser 6, Vers 1 bis 3 vorlesen. Vielleicht wird es ja was bringen bei meinen Kindern. Und dann kommt ein ganz interessanter Vers. Aber da hören wir dann meistens auf zu lesen an der Stelle. Da schreibt Paulus nämlich, Und ihr Eltern, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich aufzuregen, sondern erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie es der Herr tut. Wörtlich steht da, ihr Eltern, gebt euren Kindern keinen Grund zum Zorn. Muss man vielleicht auch mal festhalten an dieser Stelle. Vielleicht ist es für uns Eltern wichtig, das immer wieder mal neu zu lernen. Ja gut, aber ich rede immer nur von Eltern. Das sind ja auch andere, ne? Ich weiß nicht, hier in der Jugendecke, ihr könnt es vielleicht auch, kennt die Momente, ne? Wo man sich ungerecht behandelt fühlt, wo man denkt, vielleicht die anderen nehmen mich gar nicht ernst, wo meine Privatsphäre nicht ernst genommen wird, wo die Familie einfach nur doof ist, die Eltern sowieso. Ja, das gibt so Momente. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Oder man braucht ja gar keine Kinder und gar keine Jugendliche. Es reicht ja schon zwei in der Ehe, ne? Da hat dich der andere richtig verletzt. Vielleicht hat er es gar nicht so gemeint, vielleicht war es sogar unbewusst, aber du bist trotzdem verletzt. Jetzt bist du traurig, jetzt bist du zornig und was passiert jetzt? Ich habe einen Schulkamerad an der Bibelschule, ne? Das müsst ihr euch geben, ne? Ehepaar an der Bibelschule, Chineser, sehr temperamentvoll und da ging es dann richtig zur Sache. Und bevor er sich guckt, macht es wusch und neben ihm im Türrahmen steckt ein Küchenmesser, das gerade geflogen kam. Ja? Ja? Was passiert dann? Schieße ich dann auch zurück? Hoffentlich nicht mit dem Küchenmesser, aber wenn ihr zornig seid, ja, okay, das. Ich habe auch schon mal was abgekriegt, aber es war kein Küchenmesser. Selber schuld, du hast gesagt. Genau. Das ist doch gut, wenn man drüber lachen kann hinterher, oder? Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Ich muss mich im Griff bekommen. Zorn hat durchaus seinen Platz. Aber nicht jede Reaktion, die auf den Zorn folgt, hat ihren Platz. Heiliger Geist, da brauche ich deine Hilfe. Da habe ich mich viel zu oft nicht im Griff. Das hängt vielleicht auch daran, dass dieser ganze Adrenalinschub und alles, dass es meine Reaktions- und meine Denkfähigkeit durchaus manchmal beeinträchtigt. Aber das reicht nicht, sich darauf rauszureden. Nicht die Reaktion, die auf den Zorn folgt, ist richtig. Ich muss mich in den Griff bekommen. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, schreibt Paulus. Und das heißt auch, ich kriege mich wieder ein. Zorn mag ja seinen Platz haben. Und vielleicht war ja meine Reaktion durchaus im Rahmen des Ganzen. Vielleicht war das ja gerechtfertigt, wie ich reagiert habe. Und ich habe jetzt nicht einfach böse zurückgeschlagen oder zurückgeschossen oder mit Küchenmesser oder sonst was um mich geworfen oder was auch immer. Ich war jetzt nicht verletzend, sondern es war gerechtfertigt, wie ich reagiert habe. Aber das zweite Wichtige ist, es muss auch ein Punkt kommen, wo es wieder aufhört. Ja? Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das heißt, da ist weder Platz, das Ganze zu verdrängen und zu sagen, irgendwann mal, ne? Das wäre ja wieder beim Runterschlucken, da ist auch kein Platz dafür, sich drin zu verbeißen, sondern was es braucht, ist ein ganz bewusster Entschluss, jetzt auch mit dieser Sache umzugehen. Wobei man das jetzt immer relativ sehen muss. Ich war lange Zeit Überzeugung, dass jetzt heißt. Und das hat vielleicht manchen Krach noch viel schlimmer gemacht. Weil es durchaus gut sein kann, in manchem Krach einfach mal die Pausetaste zu drücken. Und ich sage, jetzt atmen wir mal tief durch und jeder geht in ein anderes Zimmer. Oder geht 15 Minuten spazieren oder sonst was? Wir müssen das jetzt nicht abschließend jetzt geklärt haben, diese Frage. Vielleicht reicht es auch noch in einer Stunde. Und manchmal reicht auch diese Distanz, dass man einfach wieder runtergekommen ist. Und dass man wieder über Dinge reden kann, über die man im Zorn eben nicht reden kann. Auch wenn der Zorn berechtigt war. Man will einfach mal cool bleiben. Aber trotzdem hier das Gegenstück dazu, das nicht auf die lange Bank zu schieben. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das heißt, Zorn wird nicht zur Lebensunterlage. Ich erlaube dem Zorn nicht mehr weiterzugehen in den nächsten Tag hinein. Er kann nicht zur Grundlage werden, mit der ich morgens aufstehe, die schon von Anfang an alles bestimmt. Ich will dem anderen morgen in die Augen gucken können und möchte sagen können, von Herzen, guten Morgen. Und nicht, ich bin immer noch sauer. Ja? Zorn braucht seine Grenzen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, vielleicht kennt ihr das ja auch, die Nächte, wo man sich dann dreht und wendet und es rein noch umtreibt und alles und man einfach nicht gut schläft in der Nacht. Egal aus welchen Gründen ihr nicht gut geschlafen habt. Habt ihr schon mal einen Tag gehabt, wo ihr vorher schlecht geschlafen habt und dadurch der Tag besser wurde?
Das hilft gar niemand, ja, wenn ich das mit ins Bett nehme. Weil es den nächsten Tag sicher nicht besser macht, sondern von Anfang an eigentlich die falsche Startbedingungen setzt für diesen Morgen. Vielleicht muss man eine Ausnahme setzen zu dem, was der Paulus hier sagt. Ich würde schon eine Ausnahme sehen, wenn der Zorn gerade eine Minute vorm Einschlafen kommt, dann wird es vielleicht schwierig, das noch zu klären in dem Moment. Oder nachts am 4, glaube ich auch nicht, dass man da noch rational irgendwie was machen kann. Aber in allen anderen Fällen ist das eine gute Grenze, die man sich setzen sollte. Hier, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und ich finde es heiß, was der Paulus dann noch sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das ist ja schon stark, dass er das hier in eine direkte Verbindung bringt. Und vielleicht muss man sich an dieser Stelle nochmal ganz kurz bewusst machen, wie das eigentlich ist, diese Geschichte mit dem Teufel. Denn da ist das Neue Testament ganz klar. Wenn ich mich für Jesus entschieden habe, dann nimmt Jesus, da gebe ich mein Leben Jesus und dann hat er das in seiner Hand und nichts kann es aus seiner Hand reißen. Und der Gott, dem ich mein Leben in die Hand gebe, ist heilig und er teilt sich das auch nicht irgendwie. Wenn Paulus schreibt, dass keine Macht mich mehr wegtreiben kann von der Liebe Gottes, dann ist das ganz klar, es gibt keine Macht der Finsternis, die es noch Anrecht hat in meinem Leben als Christ. Wenn Gott mich in seiner Hand hat, dann kann der Teufel kommen und wollen und manchmal ist er sehr überzeugend darin, dass er mir erzählen will, er hat irgendwas noch zu sagen in meinem Leben. Aber er kann nur schwätzen, mehr kann er nicht. Er ist draußen vor der Tür, bis zu dem Moment, wo ich die Tür aufmache. Und es ist hier, wo das Problem anfängt. Und es ist wichtig zu sehen, dass Paulus genau hier an diesem Punkt einen Ansatzpunkt für den Teufel sieht, wo er sagt, da gewinnt der Raum. Da gelingt es dem, was zu zerstören, was Gott in deinem Leben aufbehört hat. Nicht, weil Gott irgendwie keine Macht mehr hat, dich zu schützen. Nicht, weil der Teufel plötzlich Anrecht hätte an deinem Leben, das hat er nicht. Dafür hat Jesus gesorgt am Kreuz von Golgatha, dass es kein Recht des Teufels mehr gibt an deinem Leben. Aber weil du ihm im Grunde eine Tür und Tor aufreißt in diesem Moment. Und ihr seht, wie wichtig das ist, diese Grenzen zu ziehen. Sag bis hierher und nicht weiter. Mein Sohn mag seine Berechtigung gehabt haben, aber jetzt hört es auch auf. Ich möchte nicht, dass der Zerstörer hier irgendeinen Raum gewinnt. Und jetzt stell dir vor, ich würde es schaffen, das umzudrehen. Stell dir vor, statt dass der Teufel Raum gewinnt, würde ich jetzt schaffen, das in dem Moment ganz bewusst Gott einen Raum zu geben. Stell dir vor, all das, was hier schief gehen kann, würde in eine gute Richtung gelenkt. Stell dir vor, vielleicht sogar all diese Energie, die da sich investiert in diesen Zorn rein, könnte zu was Gutem werden. Wie wäre es, wenn wir statt so da zu hocken und uns anzuschweigen, würden dahin finden würde, dass wir gemeinsam beten können? Dass wir bewusst diese Sache vor Gott bringen können und dann vor ihm mit seinem Heiligen Geist vielleicht auch neu die Kraft findet, das zu sortieren und das zu klären. Wie wäre es, wenn dieser Moment, der uns so auseinanderbringen kann, vielleicht gerade zum Moment würde, der uns mit Gottes Hilfe mehr zusammenbringt, weil wir dran wachsen und weil wir was lernen, das uns hilft, dass es beim nächsten Mal eben nicht mehr so weit kommt. Wie wäre es, wenn ihr ganz bewusst auch in diesem Moment des Zorns Gott einladen würdet und sage, Herr, bei aller Berechtigung, die das hat, ich möchte auch diesen Bereich meines Lebens nicht ohne dich leben, sondern mit dir. Und ich brauche deine Hilfe, um meine Grenze zu ziehen, um das nicht rauszuziehen. Ich möchte dem Teufel keinen Raum geben, sondern dir. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und dann wechselt der Paulus das Thema. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch etwas denen abgeben, die in Not sind. Das ist ja ein seltsamer Bruch in diesem Text. Und eigentlich müsste die Predigt ja hier aufhören, weil das ist ja ein ganz anderes Thema. Oder? Wirklich? Mich lange gefragt, warum der Paulus in diesem Zusammenhang plötzlich darüber redet. Und ich habe eine Theorie, woran es liegen könnte. Ob das die letztendliche Alleingültige ist, das sei mal dahingestellt. Aber vielleicht ist es ja eine gute Erklärung. Worum geht's denn? Es geht um Zorn und die Frage, was er auslöst in meinem Leben. Und wir haben gerade gesehen, dass er auf der einen Seite was ganz Schlechtes machen kann. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben, war die Warnung. Und ich glaube, dass der Paulus jetzt durchaus hier was zu sagen hat über die andere Seite dessen, was passieren könnte. Wie es gut laufen könnte im Leben.
Der redet hier über Beschäftigung und über Arbeit, aber das Entscheidende in diesem Vers ist ja das, dass dann was rauskommt, was man sogar noch den anderen abgeben kann. Dass hier plötzlich was Positives kommt von der Person, die vielleicht vorher bloß Schlechtes ausgeteilt hätte. Ich habe das mal gelernt, ich teile kräftig aus und möchte gleich die Frage dahinter hängen, aber was? Und die Frage sollst du vielleicht selber beantworten an dieser Stelle, was teile ich denn aus? Na, austeile, beim Zorn, da denken wir dann eher so an Faustschiebe und solche Geschichten, ja? Oder auch bloß böse Worte. Hätte ich denn was anderes auszuteilen an dieser Stelle? Stell dir vor, wir würden die Gleichung rumdrehen. Stell dir vor, wir würden uns in dem Moment, wo wir zornig sind, ganz bewusst zum Ziel setzen, diese Zornesenergie jetzt einzusetzen, um dem anderen zu helfen. Stell dir vor, ich würd mir jetzt gerade zum Ziel setzen, zu sagen, ich möchte jetzt nichts Böses austeilen, sondern Gutes. Stell dir vor, ich würde mir jetzt überlegen, was der andere, der das angestellt hat, der offensichtlich gerade falsch gehandelt hat, auch an mir, und der mich verletzt hat, was der jetzt braucht, damit es in Zukunft anders werden kann. Und ich würde mir überlegen, was ich davon habe, dass ich mit ihm teilen kann. Stell dir vor, ich würde die Schwierigkeiten und die Fehler des anderen nicht nur zum Anlass nehmen, ihm sie unter die Nase zu reiben und ihn so richtig runterlaufen zu lassen, sondern ich würde anfangen, Hilfe auszuteilen, statt nur Gegenauszurechnen. Ich würde meine Liebe und Wertschätzung weitergeben an dieser Stelle, aber noch mehr. Ich würde sagen, ich bin für dich da. Und gerade da, wo Fehler gemacht worden sind, da würden wir zusammenfinden und würden sagen, das war jetzt nicht in Ordnung. Und das muss auch und darf auch gesagt werden. Aber aus diesem Nicht in Ordnung werden wir gemeinsam in Zukunft was machen, was in Ordnung ist. Lass uns doch das miteinander anpacken. Wie wäre das, wenn ich wirklich kräftig austeilen würde, aber all das Gute, das Gott mir schenkt. Und wenn ich in dem Moment wirklich nichts finde, was ich zur Verfügung habe, vielleicht müsste ich ja dann einfach Gott beim Wort nehmen und ihn drum bitten und sage, schenk mir doch was. Ich fühle mich jetzt gerade so, wie wenn ich mit leeren Händen dastehe. Ich würde jetzt dem anderen was geben, Herr, füll du mir doch jetzt die Hände und hilf mir, jetzt was Positives weiterzugeben, wo der andere nur Ärger ausgelöst hat in dieser Situation. Ich teile kräftig aus. Das wäre doch was. Alles in allem, lasst uns einen Schlussstrich drunter ziehen. Zorn hat durchaus seinen Platz. Und es wäre schlechter als Christ zu glauben, ich muss es schaffen, ein Leben ohne Zorn zu leben. So bin ich nicht geschaffen. Und es kann auch was ganz Gutes haben, wenn ich zornig werde. Wenn ich es runterschluck, ganz sicher nicht. Wichtig ist die Frage, was mache ich aus meinem Zorn? Lasst uns da mit Gottes Hilfe dran arbeiten an diesem Punkt. Dass du dem Feind keinen Raum geben, sondern kräftig daran arbeite, dass Gott auch diese Momente gebrauchen kann. Alles in allem, in der Schlussfolgerung, möchte ich gerne meinen Predigttitel auswechseln. Den Predigttitel habe ich vor über einem Jahr geschrieben, als ich den Plan gemacht habe. So stand er halt seither in der Liste. Da stand drauf, Feuerfest, wo Zorn keinen Raum hat. Ich glaube, dass das hier ein viel besserer Titel wäre. Krisenfest, wo der Feind keinen Raum gewinnt. Das wäre doch das Entscheidende. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten um deine Hilfe dazu. Wir schaffen das alleine nicht. Du siehst die Momente, wo unsere Knöpfe gedrückt werden.